Willkommen zu Perspektiven auf, dem gesundheitspolitischen Podcast der SPK. Heute reden wir über Gesundheitskompetenz, also die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und dann auch für die eigenen Gesundheitsentscheidungen anzuwenden. Diese Kompetenzen gelten heute als Schlüsselkompetenzen, gerade auch für Menschen mit chronischer oder schwerer Erkrankung. Entsprechend gibt es zahlreiche Projekte, die Menschen beim Erwerb von Gesundheitskompetenz unterstützen sollen. Und dennoch zeigt eine aktuelle SBK-Studie, dass die Mehrheit chronisch kranker Menschen sich nicht ausreichend informiert zu ihrer Krankheit fühlen. Gerade bei digitalen Gesundheitsinformationen und digitalen Angeboten zeigen sich Lücken. Wir fragen uns heute, woran liegt das? Zu diesen und anderen Themen spreche ich heute mit Timo Frank. Timo ist selbst Patient und aktives Mitglied des Vereins Hashtag Gesundheit. Mein Name ist Elke Ruppert und ich arbeite in der Unternehmenskommunikation der SBK. Und jetzt übergebe ich an Timo. Herzlich willkommen. Timo, magst du dich kurz vorstellen?
Hallo Elke, ich stelle mich sehr gerne kurz vor. Mein Name ist Timo Frank. Ich bin Gesundheitsökonom vom Hintergrund her, bin aber auch Patient seit mittlerweile 11 oder 12 Jahren an der Colitis ulcerosa erkrankt. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und seit diesem Tag an, seit der Diagnosestellung, auch begeistert, das Gesundheitswesen zu verändern und mich als Patient dafür einzusetzen, dass es uns als Gesellschaft besser geht.
Das ist bestimmt ein weites Feld, was du da zu tun hast.
Es ist manchmal zermürbend, aber es hat immer einen sozialen Aspekt und der bringt einen dazu, immer wieder aufzustehen und das Gesundheitswesen zu verbessern.
Wir wollten ja heute über Gesundheitskompetenz sprechen. Du warst ja auch auf unserem kleinen Presseevent, als wir die Ergebnisse unserer aktuellen Studie vorgestellt haben. Und da war ja eines unserer zentralen Ergebnisse, dass gerade bei Menschen mit einer chronischen Erkrankung Aufklärungsangebote, zumindest bei der Mehrheit, gar nicht ankommen. Wie war das denn bei dir? Fühlst du dich ausreichend aufgeklärt und informiert?
Es ist interessant, sich dieser Frage mal zu nähern, wenn man jetzt nach 12 Jahren mit einer chronischen Erkrankung gelebt zu haben, sich zurückerinnert an den Tag der Diagnosestellung, weil da war es ja definitiv im Gegenteil der Fall. Da war man nicht informiert, da hat man Sorgen, Panik, Ängste, vor allem als eher jüngerer Mensch. Und damals habe ich mir, glaube ich, mehr Informationsangebote gewünscht, aber nicht nur im Sinne von, ich möchte was rezipieren, lesen, hören, sehen, sondern ich möchte Informationen von einer bestimmten vertrauenswürdigen Quelle an die Hand gereicht bekommen. Und ich glaube, das hat damals gefehlt und fehlt heute zu Teilen immer noch. Und das wird auch in solchen Studien deutlich, wenn man sieht, die Gesundheitskompetenz ist zumindest nicht auf dem aufsteigenden Ast, wenn man das mal so formulieren kann.
Das ist doch eigentlich seltsam. Es gibt ja irgendwie wahnsinnig viele Projekte und Initiativen. Du hast gesagt, du hättest gerne was aus einer vertrauenswürdigen Quelle gehabt. Was wäre denn so eine vertrauenswürdige Quelle gewesen? Oder kannst du es nochmal konkreter beschreiben, was du dir gewünscht hättest?
Es ist wahrscheinlich nur auf den ersten Blick seltsam. Auf den zweiten Blick ist die Reizüberflutung, glaube ich, das Stichwort, was einen verunsichert in den heutigen Zeiten. Also der klassische Weg zur Information ist ja heute einfach Suchmaschinen. Wir brauchen jetzt keine Namen nennen, aber jeder weiß, wenn man ins Internet geht, man findet sofort Informationen, die man haben möchte. Ob es die Informationen sind, die man braucht, ist die große Frage. Und ob die aus der Quelle stammen, aus der man sie haben sollte, ist auch die zweite oder dritte anschließende Frage. Was ich mir gewünscht hätte, wären eben Informationen von zum Beispiel in der Diagnose, Zeit der Diagnosestellung, in der ambulanten oder stationären Versorgung, das ist egal, mehr Zeit. Mehr Zeit, klar, mit medizinischem Fachpersonal, mit Ärztinnen und Ärzten. Im zweiten Schritt, weil die nicht so viel Zeit haben, natürlich auch gerne mit Leuten, die im Gesundheitswesen auch was zu sagen haben, nämlich den Beratern in Krankenkassen. Ich habe es teilweise auch über Patientenorganisationen oder über eine Patientenberatungsstelle oder Selbsthilfeorganisationen, Selbsthilfegruppen versucht. Dort vertrifft man aber oft auch nicht auf evidenzbasierte Informationen, sondern eher auf Erfahrungsinformationen. Und das kann auch in die Irre führen.
Aus deiner Erfahrung, eines der wichtigsten Ziele von Gesundheitskompetenz ist ja, dass man selbstbestimmt für sich und seine Gesundheit entscheiden kann. Jetzt hast du ja auch A, deine Erfahrung und B, auch viel Kontakt mit anderen Patienten, auch aus deinem Engagement für Hashtag Gesundheit. Und du hast ja auch gesagt, dass du mit Patientenorganisationen in Kontakt stehst. Was glaubst du denn sind die größten Hindernisse, dass jemand wirklich das Gefühl hat, ich kann für mich entscheiden und ich weiß, was das Beste für mich ist, auf Basis der Informationen, die ich habe natürlich.
Das größte Hindernis.
Die größten, eines der größten, ja.
Ja, ich glaube, dass ein großes Hindernis auch einfach die Irrationalität ist, mit der man selbst manchmal zu leben hat als Mensch. Man isst ja auch gerne mal ungesund, man verhält sich gerne mal ungesund im Sinne von Sportmuffel sein, ist auch nicht unüblich. Es kostet ja schon Überwindung. Und diese Motivation von außen zu bekommen, ist, glaube ich, ein großes Hindernis, weil uns in der Schule oder in den jugendlichen Jahren vielleicht gar nicht so viel gelehrt wird, wie man sich gesund zu verhalten hat. Und das wirkt sich dann vielleicht auch im Erwachsenenalter darauf aus, dass man sich von außen, sei es von ärztlicher Seite oder auch von einem Berater, einer Beraterin in einer Krankenversicherung, gar nicht mehr sagen lassen möchte, was man denn zu tun und zu lassen hat, sondern sagt, man hat die Weisheit schon mit Löffeln gefressen und man ist gesundheitskompetent.
Okay,
Ja, mit dieser Arroganz, glaube ich, hat man zu kämpfen.
du meinst, da gibt es tatsächlich auch eine gewisse Lücke zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung oder zwischen Selbsteinschätzung und Realität. Aber, und das habe ich auch ein bisschen rausgehört, du meintest, es wäre schon hilfreich, wenn man in jüngeren Jahren mehr vermittelt hätte, wie wichtig es ist, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren, damit man in älteren, ich meine, du warst ja damals gar nicht alt, in älteren Jahren dann auch sich leichter tut, sich entsprechend gesund zu verhalten.
Ja, ich bin großer Befürworter von Gesundheit als Schulfach, aber das sagt sich immer so einfach. Man will ja alles als Schulfach einführen und sagt dann auch nicht gleichzeitig, was man dafür streichen sollte. Aber ja, mir persönlich hat es weitergeholfen. Das war eher ein Umweg über den Schulweg, was zu erfahren über Sport und Ernährung durch verschiedene Leistungskurse, die ich dort hatte, oder Interessen, die ich eben in Sport oder Biologie hatte. Aber ich glaube, dass vielen Patienten das einfach noch zu schaffen macht, dass sie vielleicht die Grundlagenkenntnisse über ja, Achtsamkeit, mentale Gesundheit, aber auch die klassischen Präventionsthemen, Ernährung, Sport oder auch Sekundärprävention, wie Vorsorge, wie mache ich Vorsorge für einen Darmkrebs, dass das einfach nicht vorhanden ist und dass man Angst davor hat, sogar zu einer Vorsorge zu gehen, resultiert, glaube ich, ganz, ganz, ganz oft aus dieser fehlenden Bildungskomponente.
Wie ist es denn mit digitalen Sachen, also keine Ahnung, Apps, Fitness-Tracker und so? Hat dir sowas geholfen, dich zu motivieren oder bestimmte Dinge, die dir helfen, besser im Blick zu haben?
Ich glaube, es hilft nur kurzfristig und zu motivieren. Also so eine Erinnerung, täglich 5 Minuten zu laufen oder aufzustehen oder teilweise zu atmen, erinnern dich ja auch Smartwatches. Das ist verrückt. Und dieser Gewohnheitseffekt, den man kennt von sich, wenn man immer täglich dieselbe Motivationsnachricht liest, der führt dann auch dazu, dass man irgendwann nicht mehr darauf anspringt. Und da helfen dann nur persönliche Beziehungen. Also ein persönlicher, ich bin ja großer Freund des Nudging, persönlicher Anstoßen, Anstupsen auf Englisch. Eine manche sagen auch Manipulationsvariante aus der Psychologie, kann, glaube ich, noch auf persönlicher Ebene erfolgen. Also so digitale Anstupser oder digitale Motivation hat ganz viele Lücken. Und diese Lücken, klar, will man schließen, weil die persönliche Übermittlung von Motivation, also das Anstupsen durch einen Arzt oder durch, sage ich mal, eine Beraterin, die mich anruft von meiner Krankenkasse, ist natürlich nicht so skalierbar, wie man im digitalen Umfeld sagt. Und da kann man personelle Ressourcen sparen, wenn man das digital umsetzt. Aber nachhaltig ist es eben nicht oft.
Okay, das heißt, du würdest sagen, so wirklich motivierend ist einfach immer nur der persönliche Kontakt. Das kann irgendwie auch keine App für dich ersetzen.
Ja, wenn ich an eine Lebensstilveränderung jetzt gerade mal denke, in Zeiten von Corona, bewegen sich Leute weniger, gehen weniger raus. Das kann mir doch meine Ärztin besser vermitteln als meine Smartwatch, die sagt, hey, lauf mal wieder. Also wenn mich meine Ärztin wirklich darauf hinweist, hey, deine Blutwerte sind schlecht, du hast zugenommen, also jetzt mal ganz plakativ. Du hast zugenommen oder du solltest was an deinem Leben ändern, dann ist das doch eindrücklicher als eine Push-Benachrichtigung. Davon bin ich überzeugt, ja.
Auf jeden Fall. Wo wir schon beim Thema Digitalisierung sind, wie ist denn da deine Erfahrung? Also Digitalisierung in der Medizin, da kann man sich ja auch wahrscheinlich gerade als Patient nicht so ganz entziehen. Es gibt immer mehr Angebote, Kurse, aber natürlich auch, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, immer mehr Informationen, die man im Internet finden kann. Wenn wir nochmal auf das Thema Gesundheitskompetenz zurückkommen, glaubst du, man braucht aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung auch eine andere Art von Gesundheitskompetenzvermittlung?
Ja, man könnte sagen Medienkompetenz. Also wovon auszugehen ist, dass in jungen Jahren der Generation Z er heute schon bekannt ist, wie man mit Medien umzugehen hat und das gar nicht mehr so geschult werden muss. Höchstens im Umgang mit Risiken für den Anfang. Aber ich glaube, wir haben auch in den letzten 12 Monaten während der Pandemie ganz viel dazugelernt als nicht als Patienten, sondern generell als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dass ganz viel digital ablaufen kann. Und ich glaube, da sind wir schon offener für. Ich glaube nicht, dass es neue Schulungsangebote für die Nutzung von digitalen Angeboten jetzt geben muss, sondern eher, dass diese digitalen Angebote, die es gibt, einfach so niedrigschwellig wie möglich und so minimalistisch und zugänglich wie möglich gebaut werden müssen, wenn wir jetzt in meiner Sprache von digitalen Lösungen sprechen. Also solche Produkte, ja, müssen ja eben irgendwie verständlich sein für jede Zielgruppe. Und damit spreche ich vor allen Dingen von älteren Menschen, weil die oft dann die Zielgruppe Patientinnen und Patienten sind und nicht irgendwelche Hochglanz-TikTok-, Instagrammable-Apps, die vielleicht gar nicht so auf Akzeptanz treffen.
Du meinst, also wenn ich das nochmal zusammenfasse und du sagst, ob ich es richtig zusammengefasst habe, Gesundheitskompetenz im Sinne von, wie sorge ich für mich, wie achte ich auf mich, wie bleibe ich gesund, ist auf jeden Fall wichtig zu vermitteln, am besten noch in der Schule. Explizit Digitales ist eigentlich ein Bereich der Medienkompetenz und muss gerade bei Jüngeren vielleicht gar nicht mehr extra vermittelt werden. Und wenn man es schon vermitteln muss, damit Menschen digitale Angebote nutzen, dann hat wahrscheinlich eher das Angebot was falsch gemacht, weil diese Angebote so niederschwellig sein sollten, dass man sie eigentlich ohne einen extra Führerschein oder einen Abendkurs nutzen könnte. Habe
Ja,
ich
ich
das
bin
richtig
tatsächlich,
zusammengefasst?
richtig und schön zusammengefasst, ich bin tatsächlich kein Freund eines Digitalführerscheins oder ähnlichem. Also wenn man jetzt wirklich noch irgendwelche Kurse besuchen muss, um Angebote wahrzunehmen, die einem weiterhelfen sollen, zum Beispiel therapeutische Begleitanwendungen, digitale Gesundheitsanwendungen eben. Also das sollte man dann doch schon hoffentlich ohne Anleitung können. Klar hilft es, wenn man von vielleicht sogar seinen Kindern, seinen Enkeln oder seinem Arzt, der diese Lösung verschreibt, das beigebracht bekommt irgendwie. Aber man sollte als Patient doch nicht noch irgendwo eine Schulung besuchen müssen, um Angebote in Anspruch zu nehmen. Das klingt etwas paradox.
Finde ich auch. Hat vielleicht die Gesundheitsindustrie oder die digitale Gesundheitsindustrie ein zu wenig an Patientenzentrierung? Glaubst du, dass Patienten ausreichend in die Entwicklung von solchen Angeboten mit einbezogen werden? Beziehungsweise kriegst du da vielleicht auch was mit aus deiner Erfahrung im Umgang mit anderen Patienten?
In meiner Erfahrung mit anderen Patienten bekomme ich das nicht mit. Dadurch, dass ich im digitalen Umfeld arbeite, bekomme ich mit, dass das gang und gäbe ist, dass natürlich User Research, also im ursprünglichen Sinne Marktforschung betrieben wird und Patientinnen und Patienten entweder eingeladen werden oder zum Gespräch virtuell gebeten werden und dann entweder eine quantitative oder eine qualitative Untersuchung ihres Verhaltens durchgeführt wird und so dann eben die Akzeptanz und das Nutzungsverhalten irgendwie gesteuert werden können. Ja, und das Produkt dann darauf angepasst wird. Ob es davon mehr braucht, kann ich nicht einschätzen. Man kann ja immer sagen, wir brauchen mehr Patientenzentrierung. Die Frage ist, was heißt mehr Patientenzentrierung in der Produktentwicklung? Hat man Patienten, die sind Mitarbeiter und arbeiten wirklich als Angestellte mit? Davon gehe ich nicht aus. Das ist wahrscheinlich selten der Fall. Oder hat man vielleicht eine Möglichkeit, einen Beirat an Patientinnen und Patienten zu bilden, der einen stetig berät und nicht durch Marktforschung, die man sich selektiv einholt, um sich die eigene Meinung bestätigen zu lassen. Das wäre wohl das Worst-Case-Szenario. Genau. Also, was man vielleicht sich vorstellen könnte, statt diese Marktforschung zu fokussieren, ist Patientenorganisationen enger in die Produktentwicklung mit einzubinden. Das müssen nicht unbedingt die etablierten Patientenorganisationen sein, das können auch Selbsthilfegruppen sein, die unabhängig agieren auf regionaler Ebene, aber es würde, glaube ich, zur Akzeptanz beitragen und zu einem besseren Produkt letztendlich.
Okay, vielen Dank, Timo. Das war's schon. Hast du noch was, was du ergänzen möchtest? Haben wir irgendeinen Aspekt nicht besprochen, der dir noch am Herzen liegt?
Wir haben alles abgedeckt, was ich abdecken wollte. Ich habe großen Respekt vor Krankenkassen, vor allen Playern im Grunde genommen, die sich so sehr der Gesundheitskompetenz und der Vermittlung von Gesundheitskompetenz verschreiben. Deswegen danke für das Interview und danke für die Möglichkeit.
Vielen Dank, dass du dabei warst.